miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Der Baum leistet Unglaubliches für die belebte Mitwelt. Er ist ja der Ausgangspunkt oder der Schlüssel zur belebten Mitwelt. Es ist ganz klar, der Baum ist ein Teil von dem ganzen Welthaushalt, von dem ganzen Ökosystem. Und die Interaktion zwischen uns als Lebewesen und anderen Lebewesen und der Vegetation und damit dem Baum, die ist letzten Endes essentiell.
Heute bin ich in Allersheim in der Baumschule von der Stadtgärtnerei Basel. Da werden Bäume, wie es der Name sagt, eingeschult, verschult und wieder ausgeschult. Logisch stehen da natürlich auch reihenweise Bäume. Viele aber in so etwas wie schwarzen Töpfen, die ich nicht so richtig einordnen kann. Ich bin mit dem Emanuel Trub, mit dem Stadtgärtner von Basel, hierher gekommen. Ich will mit ihm über die sogenannten Zukunftsbäume reden. Später erzählt er mir dann noch, was die schwarzen Töpfe zu bedeuten haben. Basel ist eine klassische Hitzeinsel. Das heisst, im Umfeld dieser Stadt ist es deutlich kühler als in der Stadt selber. Basel liegt in einem Becken, rundum hat es Hügel und der Rhein hat einen Graben in die Landschaft hineingezogen. Darum ist Basel eine der heissesten Städte der Deutschschweiz. Doch wie bereitet man eine Stadt wie Basel auf noch mehr Hitze vor? Und welche Rolle spielen dort dabei die Bäume? Zuerst erzählt Emanuel Trub, was es genau für Bäume in Allersheim gibt.
Wir befinden uns hier auf einem Gebiet von Grössenordnung 7 Hektaren. Hier haben wir an verschiedenen Standorten aufgereiht unsere Bäume, die wir zur Hauptsache in der Stadt verwenden. Also die Arten und Sorten, die wir hier haben, richten sich nach dem Sortiment, das wir in der Stadt verwenden. Und das Sortiment ist in den letzten Jahren unglaublich gross geworden. Wir haben jedes Jahr neue Baumarten dazugenommen, sodass wir heute ein riesiges Sortiment haben von 300, 400 verschiedene Arten, aber auch Sorten. Innerhalb von den Arten kennen wir im Bereich vom Garten, vom öffentlichen Grün auch ganz einen Haufen Sorten. Das heisst, wenn wir von Eichen reden, dann reden wir von allen Eichen, die denkbar sind in unserem Klima, angefangen bei Eichen, die in der Iberischen Halbinsel heimisch sind, bis zu Eichenarten, die im Balkan vorkommen, bis zum Ural, bis nach Sibirien. Überall, wo Eichen vorkommen, die mit unserem Klima, in unserem Klima gedeihen, die probieren wir in unserem Sortiment zu führen. Und so ist es auch mit Ahorn, Ahornsorten, aber auch Ahornarten. Wir haben beispielsweise ein Spitzahorn, eine einheimische Ahornart, aber innerhalb von dieser Spitzahorn Art kennen wir ganz Haufen Sorten, die wir eben auch verwenden. Also kann man sagen, bei den Spitzahorn sind es vielleicht 8 oder 10 verschiedene Sorten, die in der Stadt Basel gepflanzt werden.
Tun Sie denn einen ganz spezifischen Baum für einen ganz spezifischen Ort dann später in der Stadt aussuchen und dann dort hin tun?
Genau so ist es. Wir tun aufgrund vom Standort und von den Standortgegebenheiten und von den Platzverhältnissen und von den Möglichkeiten, die der Baum soll haben, die wir dann nachher die Art und Sorte bestimmen. Das heisst, wenn wir in engen Platzverhältnissen sind, wo wir eher einen schmalkronigen Baum setzen wollen, dann gilt es, das zu berücksichtigen bei der Auswahl der Pflanzen. Auch im Wissen, dass wir nicht ständig am Baum herumschneiden wollen. Also wenn wir einen natürlichen Habitus haben bei einem Baum, der schlank hoch ist, dann braucht man den berücksichtigen an einem Ort, wo es einfach wenig Platz hat in der Seite. Dann gibt es aber auch Begrenzungen von unten her, also an einem Ort, wo das Tram oder der Bus, also der öffentliche Verkehr zirkuliert oder wo auch regelmässig Schwertransporte durchgehen, müssen wir natürlich schauen, dass wir entsprechend hohe Bäume kriegen, mit hohen, wenn es geht, wirklich senkrechten Stämmen. Also nicht zu fest teilte Bäume, so dass die Aufgabe dort eben auch erfüllt werden.
Wenn Sie jetzt so ein bisschen zurückdenken, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind schon 30 Jahre am Arbeiten. Gibt es für Sie die traditionellen Basler Bäume oder Bäume, sagen wir mal, die typisch in der Stadt Basel angepflanzt worden sind?
Ja, das gibt es. Also wir kennen natürlich die Linden. Basel ist eine Stadt, die sehr viele verschiedene Linden hat. Das merkt man gerade anfangs von der Sommerferien oder sagen wir, ab Mitte Juni bis in Juli rein duftet ja die ganze Stadt nach Lindenblüten. Dann haben wir natürlich noch Platanen, die man unbedingt erwähnen muss. Das ist ein Baum, der sich vor allem in der Nachkriegszeit etabliert hat. Dann haben wir selbstverständlich auch noch Hagebuchen, die sich in den letzten Jahren auch als Sorte etabliert haben, und Ahorn, verschiedene Ahornarten. Und in jüngerer Zeit verwenden wir natürlich auch noch sehr viele Pflanzen, die aus ganz anderen Teilen der Erde kommen, die aber Eigenschaften haben, die wir in der Stadt gut brauchen.
Wir haben ja eigentlich gesagt, wir würden unter anderem über Zukunftsbäume reden. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es in der Stadt heißer wird. In welche Richtung schauen Sie sich da um und wie gehen Sie da vor? Also ich stelle mir das jetzt auch einmal vor, dass es jetzt eine Situation gibt und in 10 Jahren ist sie vielleicht schon ein bisschen schärfer geworden und in 20 Jahren vielleicht noch schärfer geworden und trotzdem wächst der Baum 30, 40, 50, 100 Jahre.
Also zunächst dürfen wir uns nicht einbilden, dass wir von Anfang an alles richtig machen. Auch hier müssen wir uns an die Aufgabe herantasten, und die Aufgabe ist ja nicht erst seit wenigen Jahren offensichtlich, sondern die ganze Entwicklung zeichnet sich schon sehr viel länger ab. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir mit einem möglichst breiten Sortiment fahren, dass die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass die eine oder die andere Baumart für die künftigen Herausforderungen geeignet ist. Wir werden uns auch von gewissen Baumarten müssen verabschieden, das wissen wir heute schon. Wir wissen auch, welche Baumarten von unseren Vorgängern gern gepflanzt worden sind, die wir aber heute nicht mehr werden pflanzen.
Was sind das für
ein Beispiel? Also beispielsweise die Rotbuche. Das ist eine Pflanze, die möglicherweise noch in einer Parkanlage so verwendet werden, aber sonst sind wir eher zurückhaltend. Gewisse Eichenarten, vor allem die einheimischen Eichenarten, die ja sehr empfindlich sind im Wurzelbereich, eignen sich in der Regel für gewisse Standorte an der Strasse nicht. Hingegen gibt es andere Eichenarten, wie beispielsweise die Zerreiche, die aus dem südlichen Raum kommt, die diese Eigenschaften mitbringt, die wir in Zukunft können brauchen. Wir orientieren uns natürlich an Orten auf dem Globus, wo Klimaverhältnisse haben, wie wir sie erwarten. Und schauen uns dort natürlich um, was für Baumarten werden dort eingesetzt, wie etablieren sie sich, wie entwickeln sie sich. Im Wissen, dass die Vorstellung, die wir heute haben, in wenigen Jahren oder Jahrzehnten wieder korrigiert werden muss. Weil wenn wir von Klimaveränderung reden, dann denken wir natürlich in erster Linie an Trockenheit und Hitze. Aber die Klimaveränderung bringt noch ganz andere Eigenheiten mit sich. Ich denke hier an feuchtnasse Winter mit mäßigen Temperaturen, wenig Schnee oder dann auf einmal sehr viel Schnee, dass wir auf einmal unglaubliche Schneelasten haben auf den Bäumen. Ich denke aber auch an orkanartige Stürme. Ich denke an Starkniederschläge, also ganz Haufen Umweltbedingungen, was gilt zu berücksichtigen, wenn wir mit den Bäumen arbeiten. Es gibt gewisse Baumarten, die hervorragend konditioniert sind für trockenwarme Situationen und sich sehr gut etablieren, wachsen, aber kaum kommt im Winter ein nasser Schnee, brechen alle Äste ab. Oder? Also, da muss man sehr sorgfältig sein, dass man nicht schnell Schlüsse zieht, wo man dann später zu neuen Erkenntnissen kommt.
Und ist dort für die Baumschule vielleicht hilfreich? Also, da kann sich ein Baum über ein paar Jahre weg einmal sozusagen behaupten.
Das ist genau der Punkt. Also, die Baumschule dient nicht in erster Linie dazu, die Bäume vom Kern oder von der Nuss oder vom Samen her aufzubauen und zu einem fertigen Baum zu gestalten, sondern hier haben wir das gesamte Sortiment, wo wir im Moment da interessiert sind, wo wir auch die Auffassung haben, die Bäume haben eine Zukunft. Und tun sie hier eigentlich auf ihre Aufgabe ein bisschen trainieren. Man kann sagen, es ist eine Art Trainingscamp, das wir hier haben. Wir probieren die Bäume hier auch bis zu einer gewissen Grösse zu wachsen. Tun sie auch regelmässig verschulen. Verschulen heisst, man tut den Baum ausgraben und an einem anderen Ort wieder eingraben. Hier damit zwingt man den Baum, eine Wurzelballe zu bilden. Also in verhältnismässig begrenztem Raum viel Wurzeln zu bilden. Wenn man das nicht machen würde, dann hat man ein paar wenig Wurzeln, wo man im Moment, wo man den Baum ausgrabt und dann anders wieder pflanzen möchte, dass dann ein grosser Teil vom Wurzelvolumen fehlt. Und dann geht der Baum zugrunde. Also das Ziel ist, an einem kompakte Wurzelballen zu bilden, damit der Baum am neuen Standort günstige Voraussetzungen hat, sofort anzuwachsen.
Jetzt habe ich vorher gesehen, das ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, und ich gelesen habe auf Ihrer Webseite, eines der letzten Stadien, wenn es in einer Art noch so eine Durchlüftung gibt und die Wurzel und die Wurzeln rum.
Das ist ein System, das wir in den letzten Jahren etabliert haben. Das muss man sich so vorstellen. Es ist eine Art ein Blumentopf, der mit dem Baum wächst. Es ist eine Noppenfolie. Und die Noppenfolie lässt sich wieder lösen und wieder grösser machen. Und damit kann auch wieder zusätzliche Erde um die Bäume herum, also dort reingeschoben werden. Damit kann der Baum zwar wachsen, bildet aber seine Wurzeln in dem determinierten Raum. Und dadurch, dass die Wurzeln nie mehr geschnitten werden, gibt das einfach eine sehr, sehr vitale Pflanze.
Mit ein bisschen Hilfe, kann man sagen, von Gärtner und Gärtnerinnen, von Biologen und Biologinnen, dann vielleicht noch ganz spezielle Innovationen gibt, wo die Natur allein jetzt nicht wieder annehmen.
Gut, wir müssen natürlich sagen, die Fähigkeiten, die die Pflanzen haben, ermöglichen uns überhaupt die Technik anzuwenden. Also es ist schon die Pflanze, die das kann. Wir tun die Pflanze mit der Pflanze die Prozesse feiern. Immer in der Meinung, dass es der Pflanze durch das am Standort noch halt besser geht, weder wenn wir sie müssten ausgraben und bei dieser Gelegenheit einen grossen Teil vom Wurzelwerk zerstören. Jedes Ausgraben ist auch eine wahnsinnige Beeinträchtigung von der Pflanze. Man redet nachher auch von einem Pflanzschock. Die Pflanze tut im Moment sogar stehen bleiben, wirft möglicherweise das ganze Laub ab. Also es gibt da eine Haufen Reaktionen. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, schaffen wir jetzt mit dieser neuen Technik. Aber das ist nur ein Teil. Das andere wichtige System, das dazugehört, ist die Struktur vom Boden. Und wenn man ins städtische Milieu geht, dann haben wir ja sehr heterogene Bodenstrukturen und zum Teil auch sehr ungeeignete Böden, je nachdem, wo man ist. Und damit Pflanzen, die Bäume vor allem eine günstige Voraussetzung haben fürs Anzuwachsen, tun wir ein Baumsubstrat einsetzen, das wir eigens für die Bäume in der Stadt entwickelt haben. Das Substrat hat einen verhältnismäßig hohen Steinanteil, hat aber auch sehr viel Nährstoff drin. Und der Steinanteil führt dazu, dass es verhältnismäßig viel Hohlraum gibt im Boden, viel kleine Kavernen. Und das bedeutet Luft. Und was Pflanzen brauchen, ist neben Feuchtigkeit und Nährstoff, ist es eben auch Sauerstoff. Und damit schaffen wir eben genau das, was es braucht, um die Bäume in der Stadt auch unter schwierigen Bedingungen können gross zu kriegen.
Ich lese im Moment gerade ein Buch und bin ziemlich fasziniert davon, von der Frau Simard. Das war eine von den Wissenschaftlerinnen, die entdeckt hat, dass Mykorrhiza-Pilze vor allem in den Wäldern alle Bäume miteinander vernetzen. Und dort hat es ganz am Anfang eine Stelle in dem Buch, was sie erzählt, dass man so nach Kahlschlägen oder in British Columbia in Kanadien einfach irgendwie probiert dann wieder Baumpflänzchen anzupflanzen und dass die meisten davon eingehen. Und sie sagt, die werden nicht genährt durch Mykorrhiza-Pilze, und in dem Sinn auch nicht genährt von den Hauptbäumen im Wald, oder, wo sozusagen eine zentrale Funktion übernehmen, wie eine Art Hebamme sozusagen. Funktioniert das hier ähnlich? Gibt es Wissen, wie Pilzwelt zum Beispiel kommuniziert mit diesen Bäumen?
Also wir haben das nie untersucht, jetzt ganz konkret hier in der Baumschule, aber es ist ein Fakt, dass das Bodenleben, wo neben Pilzen noch aus Bakterien, Viren und auch Eizeller und auch Mehrzeller besteht, dass das Bodenleben am Schluss entscheidet darüber, über die Fruchtbarkeit vom Boden und damit die Fruchtbarkeit von allen Pflanzen, die auf den Boden angewiesen sind. Also ein guter, günstiger Boden ist die Grundvoraussetzung, dass es nachher überhaupt zum Wachstum kommt. Und da spielen die Pilze mitunter eine ganz entscheidende Rolle. Jetzt wissen wir das alles und wir müssen das übersetzen auf die Verhältnisse in der Stadt. Und in der Stadt haben wir ja ganz künstliche Verhältnisse. Der Baum ist häufig isoliert oder weit weg von seinem Nachbarbaum. Und wir wissen, dass das gerade für die Entwicklung des jeweiligen Baumes eine besondere Herausforderung ist. Und dem probieren wir zu begegnen, indem wir eben mit dem eingangs erwähnten Substrat auch Räume verfüllen, wo es den Bäumen ermöglichen, zueinander zu wachsen. Also die Interaktion zwischen den Pflanzen darf man nicht unterschätzen. Die ist ganz wichtig, vor allem auch im Wurzelbereich. Also die Wurzeln müssen sich entwickeln, müssen können einen Raum erschließen und müssen können in Nachbarschaft treten mit anderen Formen von Vegetation. Von dem her ist jede Baumpflanzung im Strassenraum, die so organisiert werden kann, dass die Bäume entweder beieinander stehen oder zueinander finden, indem es durchgehende Baumrabatte sind, die zusätzlich noch bepflanzt sind, dann entsteht sofort eine Gemeinschaft, eine Pflanzengemeinschaft und damit ein günstiges Milieu für die Entwicklung von der Vegetation. Das darf man nie außer Acht lassen. Also auch Pflanzen sind so zum Teil soziale Wesen, die interagieren mit unglaublich vielen Organismen. Das ist uns häufig gar nicht bewusst.
Das ist uns nicht bewusst und man kann sagen, wie Sie vorhin gesagt haben, eine Stadt ist eigentlich für einen Baum, aber auch für andere Pflanzen eher eine empfindliche Umgebung.
Ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken, weil die Natur kennt auch Baumstandorte, die sehr herausfordernd sind. Und gerade bei uns, wenn wir hier in der Nordwestschweiz mal spazieren, im Jura, dann gibt es also Situationen, wo man sich wirklich wundert, wie es möglich ist, dass an so einem Standort überhaupt noch etwas wächst. Also es kommen wir jetzt spontan Standorte in den Sinn, wo Föhren, hat man den Eindruck, auf blankem Felsen wachsen. Das will heissen, dass auch dort Pflanzen ausgestattet sind mit diesen Fähigkeiten. Und wenn man ihnen Zeit gibt und wenn man sie entsprechend aussucht, dann können sie auch unter sogenannten lebensfindlichen Verhältnissen sich entwickeln. Man muss den Pflanzen das einfach auch zumuten und zutrauen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man natürlich sie auch unterstützen bei dieser ganzen Entwicklung. Das wiederum braucht Zeit. Und Zeit ist das eine und das andere, es braucht Standorte, die in Ruhe gelassen werden. Jetzt besteht häufig im städtischen Umfeld hier der grösste Widerspruch. Weil das System Baum, das System Pflanzen, ist in der ganzen Entwicklung vielleicht das trägste System. Das hat seit Menschengedenk das Programm der Pflanzen nie geändert. Also die zeitlichen Verhältnisse, seit es Pflanzen gibt, immer die gleichen. Aber in unserem technischen Umfeld, im städtischen Raum, werden die Zeiten, die Halbwertszeiten der Neuerungskadenzen immer kürzer. Also ist man permanent am Schaffen, am Grübeln, am Baggern, am Aufrissen von einem System, wo der Baum sich drin muss zurechtfinden. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Beeinträchtigung für den Baum. Das führt dazu, dass natürlich der Lebensraum vom Baum, der ja eigentlich in Ruhe gelassen werden sollte, ständig gestört wird.
Ich meine, ist der Stadtmensch nicht auch in Anführungszeichen gefährlich für den Baum? Also gehen denn Stadtbewohner anständig um mit den Bäumen?
Im Rahmen von ihren Möglichkeiten. Also ich glaube, man darf das niemandem nachtragen, aber es ist natürlich häufig auch sehr viel Ignoranz da, sehr viel Unwissen, sehr viel Mangel an Beziehung zum Mitgeschöpf, dass dann manchmal ganz seltsame Forderungen kommen, oder? Bart mit einer unglaublichen Ungeduld. Also die Tatsache, dass der Baum Zeit braucht, ist ja nichts Neues. Die Tatsache, dass wir dem Baum die Zeit nicht mehr geben wollen, das ist neu.
Ganz kurzer Schritt zurück. Sie haben vorhin gesagt, Sie experimentieren mit verschiedenen Bäumen. Und wie gesagt, vielleicht ist in 10 Jahren ein Baum gar nicht mehr geeignet, weil schon wieder etwas Neues passiert ist. Das ist also, denke ich, gerade eine besonders schwierige Situation. Man muss eine Transition schaffen, einen Übergang, oder? Entweder von einer Baumsorte oder von einem Baum zu verschiedenen Sorten von diesem Baum, wie Sie vorher gesagt haben, oder vielleicht sogar zu ganz anderen Bäumen.
Ja, und auf der anderen Seite darf man sich auch nicht beunruhigen lassen, weil das ist eine Angelegenheit, die schon immer existiert hat. Also in all diesen Jahren, was es eine Stadtgärtnerei Basel gibt, haben sich die jeweils Verantwortlichen diese Frage müssen stellen und sie haben sie nie abschliessend können beantworten. Ich erinnere daran, dass es eine Phase gegeben hat in der Geschichte der Stadt, wo die Hauptbaumart Ulmen gesehen sind. Und wir wissen alle, es gibt praktisch keine Ulmen mehr, weil ein Schädling importiert worden ist, der dazu geführt hat, dass es heute keine Ulmen mehr gibt. Mit dem hat damals niemand gerechnet, sonst hat man wahrscheinlich nicht so zahlreich Ulmen verwendet. Und so ist es wahrscheinlich heute auch, wir entscheiden uns für eine Baumart, weil wir aus heutiger Optik, mit unserer doch immer beschränkten Sicht, die Auffassung haben, das ist jetzt die richtige Entscheidung, die richtige Baumart für den richtigen Standort. Und wir werden immer wieder überrascht werden, dass dieser Entscheid muss revidiert werden, weil wir etwas nicht bedenkt haben oder nicht haben können bedenken, weil das gar noch nicht offensichtlich war. Ich erinnere beispielsweise daran, dass, als ich hier bei der Stadtgärtnerei Basel angefangen habe, hat man die Kastanienminiermotte noch nicht gekannt. Und wir haben ganz viele Kastanienbäume gepflanzt im Wissen, dass das eine geeignete Baumart ist, die über sehr viele Eigenschaften verfügt, die man im städtischen Raum gut brauchen kann. Heute wissen wir, dass die weissblühenden Rostkästen alle betroffen sind von dieser Miniermotte. Und demzufolge ist man heute eher zurückhaltend mit der Neupflanzung von Rostkastanien, obwohl der Bau immer noch über günstige Eigenschaften verfügt.
Ich habe gelesen, dass Kastanienbäume in Amerika, also Nordamerika, eine grosse Karriere gemacht haben, weil sie auch, und die ist durch irgendeinen chinesischen Käfer ausgerottet worden, oder? Das ist aber schon in den 20er oder 30er Jahren.
Das Phänomen kennen wir auch. Das ist eine kleine Gallwespe, die auch in unserem Bestand vorkommt. Und da muss man auch auf die Natur können vertrauen, weil die Natur tut sich nie selber auslöschen. Sie findet immer wieder Antagonisten, die sich dann dem Problem annehmen, häufig nicht in der Geschwindigkeit, wie wir uns das wünschen. Aber in der Regel können so Regelungsprozesse irgendwann mal verwirken und entfalten dann nach Jahren, manchmal in kurzer Zeit, manchmal in längerer Zeit, ihre Wirkung. Der Schlüssel vielleicht zum Abschwächen von solchen Ereignissen ist eben, dass man mit einer möglichst grossen Art und Sortenvielfalt schafft, damit man damit auch das Risiko vermindert. Man setzt auf verschiedene Möglichkeiten im Wissen, dass wenn wir einmal einen Ausfall haben mit dieser Pflanze oder andere Themen aufkommen, wie beispielsweise Pflege, das darf man auch nicht ganz unterschätzen, dass auf einmal eine ganz besondere Pflege nötig wird, dass man dann noch andere Pflanzen hat, die das System wieder ergänzen oder kompensieren.
Und das haben Sie jetzt hier gemacht in der Baumschule. Wie viele verschiedene Arten haben Sie im Moment?
Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß es nicht, aber es müssen etwa um 300 sein, die wir hier haben. Selbst wenn das Sortiment, das wir in der Stadt einsetzen, noch grösser ist. Aber es gibt ein paar Spezialitäten, die wir hier nicht vermehren und auch nicht aufbauen. Da schaffen wir mit ganzen Haufen Baumschulen zusammen. Aber da ist, sagen wir mal, der grösste Teil von unserem Standardsortiment ist da, inklusive natürlich auch Besonderheiten, die wir möchten ausprobieren und schauen, ob das Lösungen sind für das Thema von der Begrünung vom städtischen Raum. Und das ist eine grosse Herausforderung und das ist im Moment auch ein ganz klares politisches Ziel. Die meisten Städte in Europa, die betroffen sind von dieser Klimaveränderung, setzen auf Begrünung. Weil Begrünung ist nachweislich eins von den Geboten von der Zeit. Und auch wir werden versuchen, Bäume zu pflanzen, so viele Bäume wie möglich, an den geeigneten Standort. Man muss immer daran denken, dass der Standort letztlich entscheidet darüber, ob das Projekt gelingt oder nicht. Die Pflanzen an sich ist schnell gepflanzt, aber wenn sie nach wenigen Jahren kaputt geht, ist niemandem dient. Also geht es nicht nur um Bäume, sondern es geht immer auch um Baumstandort und dann um gut vorbereitete Pflanzen und um Arten- und Sortenvielfalt.
Man sagt immer Bäume. Grundsätzlich ist es gleich, ob in einer Stadt oder nicht. Erbringen sogenannte Ökosystemleistungen. Also sie dienen letztlich im Ökosystem und damit auch uns, weil wir sind Teil vom Ökosystem. Was macht der Baum genau für uns?
Also der Baum leistet Unglaubliches für die belebte Mitwelt. Er ist ja eigentlich die Vegetation an sich und der Baum im Besonderen der Ausgangspunkt oder der Schlüssel zur belebten Mitwelt. Wenn man jemanden auf der Strasse fragt, was leistet der Baum für dich, dann sagt er Schatten, Verdunstung und dann ist es noch schön. Dann gibt es aber sofort Leute, die dann auch ihre Vorbehalte haben, weil der Baum dann noch Laub abwirft oder Blätter oder Früchte, die stinken oder irgendetwas. Man ist da auch immer in einem bisschen Spannungsfeld. Aber es ist ganz klar, der Baum ist ein Teil von dem ganzen Welthaushalt, oder? Von dem ganzen Ökosystem. Und die Interaktion zwischen uns als Lebewesen und anderen Lebewesen und der Vegetation und damit dem Baum, die ist letztendlich essentiell.
Jetzt für Basel ganz speziell, kann man sagen, weil Basel, wie andere Schweizer Städte auch und in Europa, ist eine sogenannte Hitzeinsel. Oder? Sie liegt so ein bisschen in einer Senke, der Rhein hat sich reingefräst und es hat Hügel rundherum. Es ist eher so ein bisschen wie ein Becken, wo sich die Hitze staut. Dafür haben sie relativ milde Winter hier in Basel und wenig Winterhochnebel, aber es wird sehr, sehr heiß. Bäume können hier Abhilfe schaffen. Wie genau machen sie das? Machen sie das durch Beschattung? Oder?
Also wenn wir jetzt nur von den Bäumen reden, dann ist es schon in erster Linie Beschattung und Verdunstung. Das sind also die Hauptleistungen, die man auch messen kann, abgesehen davon. Sie haben aber auch noch einen Einfluss auf das Belüftungs- und Entlüftungssystem. Darf man auch nicht ganz unterschätzen. Und sie haben natürlich dann auch noch einen Einfluss auf Schwebstoff in der Luft, Feinstaub und so weiter. Man darf den Baum nie ganz isoliert betrachten. Man muss ihn auch immer wieder in Kontext setzen mit der übrigen Vegetation und vor allem mit grossen Flächen. Wenn man heute so die Klimamodelle anschaut, dann merkt man, es sind vor allem die grossen zusammenhängenden Grünflächen, der Waldbereich oder Parkanlagen, die einen nachhaltigen Beitrag leisten zur Klimaverbesserung oder zur Hitzeverbesserung innerhalb des Siedlungsraums. Das ist mal das eine. Und das andere, das Be- und Entlüften von diesem Raum ist ein weiteres Thema. Aber jetzt nur von den Bäumen her betrachtet, muss man sehen, der Einzelbaum allein mag im Einzelnen schon etwas leisten, aber es ist meistens im Verbund mit anderen Bäumen und vor allem mit Flächen, wo dann die grosse Wirkung zum Tragen kommt.
Wie Sie vorhin gesagt haben, braucht es eigentlich eine Vernetzung von diesen grünen Flächen, wie es auch in einer Stadt?
Das ist natürlich das Gebot von der Stunde. Eben, dass man die Elemente, die verschiedenartigen grünen Elemente zusammensetzt und zusammenfügt. Und da gehören natürlich die Privatgärten genau gleich dazu. Also es ist nicht nur eine Angelegenheit, die sich im öffentlichen Raum abspielt, sondern das ist ein Zusammenwirken von allen grünen Strukturen im Siedlungsraum. Und das Zusammenwirken führt am Schluss zu guten Resultaten. Wenn man hier jetzt kritisch anschaut, dann stellen wir fest natürlich, dass gerade im Thema beispielsweise Vorgärten in jüngerer Zeit vieles geringe Beachtung geschenkt wird vom jeweiligen Hauseigentümer. Da müssen wir natürlich schon darauf hinweisen, dass also jeder Quadratmeter Vorgarten ein Beitrag ist an das grüne System, an die grüne Infrastruktur. Und im Übrigen ist das auch ein Begriff, der heute gängig ist, grüne Infrastruktur. Und damit ist gemeint genau das gesamte grüne Netz, das grüne System, wo in einer Wechselwirkung steht zueinander. Und da zählt letzten Moment jede begrünte Wand, jedes grüne Dach, jeder Strassenbaum, jeder Parkbaum, jeder Vorgarten, jeder Hintergarten. Also alles, was irgendwie lebende Materien ist, ist ein Beitrag an die grüne Infrastruktur.
Das heisst auch Entsiegelungen zum Beispiel von diesen Vorgärten, wo manchmal so Steingärten sind oder ein Parkplatz weniger.
Die Entsiegelung ist einfach eine Grundvoraussetzung, dass es überhaupt zur Vegetation kommt. Wenn wir von Versiegelung reden, reden wir unter anderem auch davon, dass das Regenwasser irgendwann mehr versickern kann. Aber wir denken natürlich auch daran, dass das die Voraussetzung ist, dass irgendwo Gras wachsen kann. Oder dass dort Kölz ankommen. Und was auch immer, es ist die Voraussetzung, dass etwas wachsen kann.
Hat die Stadtgärtnerin da irgendeinen Einfluss? Kann sie Bürger und Bürgerinnen sensibilisieren? Kann sie Immobilienbesitzer sensibilisieren?
Die Stadtgärtnerei hat einen gewissen Einfluss. Und wobei ich muss ehrlich sagen, ist selbstverständlich beschränkt. Weil es steht und fällt mit dem Verantwortungsbewusstsein von Immobilienunternehmungen, ob sie dem Thema ein hohes oder weniger hohes Gewicht beimessen. Ich denke, es wird früher oder später zu einem Qualitätsmerkmal von Wohnangebot, wie be- und umgrünt dass sie sind. Und ich gehe davon aus, dass das irgendwann mal sogar einen Wettbewerbsvorteil bedeutet in dem März, dass man kann sagen, schaut, ihr kommt zu uns und wohnt bei uns in einer grünen Umgebung. Das ist einmal ein Thema. Das andere Thema ist natürlich, der Kanton und die Stadt Basel ist auch ein grosser Liegenschaftsbesitzer und wir stehen im engen Kontakt mit diesen Stellen, um zu schauen, ob man hier noch Beiträge leisten kann zur Erhöhung der Biodiversität. Wir haben uns ja vor ein paar Jahren beteiligt an dem Award, an dem Preis oder an dem Label Grünstadt Schweiz und sind mit einer Silbermedaille ausgezeichnet worden. An dem arbeiten wir weiter. Und zwar genau an diesen Bereich, wo es darum geht, auch im Sportumfeld oder im Liegenschaftsumfeld oder auch in anderen Bereichen noch besser zu werden. Und da gehört selbstverständlich das Immobilienwesen gehört da natürlich auch dazu. Die
Stadtgärtnerei Basel gibt seit über 160 Jahren. Sie schaut zu 240 Hektar öffentlichem Grün. Das sind 50 Parks, 32 Freizeitgärten und übrigens auch der grösste Friedhof der Schweiz, das Hörnli. Der Emanuel Trub ist nicht nur der oberste Stadtgärtner, er ist auch Mitglied der Geschäftsleitung vom Bau- und Verkehrsdepartement vom Kanton Basel. Ich wollte darum wissen, ob sich das nicht ein bisschen wie in der Höhle des Löwen anfühlt.
Also ich kann mir im Moment keine bessere Lösung vorstellen, weil genau all die Planungsprozesse ganz wesentlich sind für die Entwicklung von so einem Stadtgefüge. Und das Bewusstsein kann natürlich viel besser gestärkt und geschärft werden, wenn die Leute von der grünen Zunft mit den Leuten vom Bau oder von der Strasse oder vom Verkehr zusammenarbeiten. Es gibt am Schluss einfach viel bessere und tragfähigere Lösungen.
Wie findet das statt, das Zusammenarbeiten?
Ja, Gott sei Dank. Und zwar hat das damit zu tun, dass wir ja in Basel ein grosses Privileg haben, weil wir Stadt und Kanton in einem sind und durch das viel, viel kürzere Wege haben und auch weniger Kompetenzgerangel. Also von dem her sehr schnell zu sehr guten Resultaten kommen können. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Eigenheit von Basel-Stadt ist, dass es ein ganz dichtes und enges Gefüge ist und dass jeder Quadratmeter mehrmals durchdenkt ist und dass es für jeden Quadratmeter ein Haufen, zum Teil auch kontroverse Ansprüche gibt.
Ich mag mich erinnern, ich habe einen Beitrag gemacht über Dachbegrünungen und jetzt habe ich schon gehört, dass Basel relativ früh mit dem angefangen hat. Ich habe auch sonst reingeschaut, Basel ist ein gutes Pflaster für Biodiversitätsstrategien. Wo kommt das her?
Also ich gehe davon aus, dass es sicher mit dieser Eigenheit zu tun hat, dass wir Stadt und Kanton in einem sind. Damit gehen gewisse Verwaltungsprozesse schneller. Das ist immer das eine. Das zweite ist, auch die politischen Gremien stehen diesen Aufgaben sehr nah, weil es auch keine abstrakten Aufgaben sind. Es sind Aufgaben, die uns im Alltag betreffen und berühren. Dazu kommt, dass in Basel schon seit Generationen, sagen wir mal, eine sehr ökologische und grüne Grundhaltung zu spüren ist. Man darf nicht unterschätzen, dass das erste Naturschutzgebiet von der Schweiz ist ja an der Rheinhalde in Basel gebildet worden, mit Unterstützung von liberalen Kreisen in der Stadt. Also, dass die liberale Gesinnung in Basel ist in der Vergangenheit und der Geschichte von dieser Stadt schon auch immer eine treibende Kraft gewesen für Entscheidungen zugunsten von Umwelt, Ökologie, Biodiversität und so weiter.
Ich stamme noch aus einer Zeit, oder bin hier aufgewachsen, wo ich ganz am Rand Kaiserauge noch miterlebt habe. Also, und dann später auf der anderen Seite halt eben eine Schweizer Halle. Und das waren so prägende Momente, wo ich gemerkt habe, Basel ist auch eine verletzliche Stadt, weil sie auch riesige hat in ihrem Umfeld. Eine Industrielle hat das vielleicht auch noch eine Art, wie soll man sagen, eine mobilisierende Wirkung, dass man denkt, dann muss man auch etwas entgegensetzen.
Gut, da kann ich natürlich nur rein persönlichen Einschätzungen etwas sagen. Das ist natürlich jetzt nicht eine fachliche Angelegenheit. Aber ich habe die Idee, dass die besondere Lage von Basel mit dem fehlenden Umland, mit den Grenzen, die spürbar sind, dazu führt, dass die Bevölkerung für sehr viele Sachen sehr sensibel ist. Auf der einen Seite haben wir ganz klar die Abhängigkeit zur Industrie, die in Basel ansässig ist, zu diesen multinationalen Konzernen, die da sind. Auf der anderen Seite ist auch die besondere Situation von dieser Stadt mit einer gewissen Sehnsucht nach Landschaft, die man ja nicht hat. Oder? Die Landschaft ist sofort entweder im Elsass oder im Schwarzwald oder im Jura vom Baselbiet. Und das führt dazu, dass man einfach besonders sensibel ist für gewisse Fragen.
Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie selber in Basel aufgewachsen sind. Eigentlich, man kann sagen, einen grossen Teil sehr wahrscheinlich von Ihrer Berufskarriere auch hier verbracht haben. Können Sie ganz kurz etwas dazu sagen, wie Sie zu dem geworden sind, was Sie jetzt sind, nämlich der Amtsleiter von der Stadtgärtnerei Basel, vom Kanton Basel-Stadt?
Also ich bin zunächst Stadtgärtner von Basel. Ich bin der Leiter von der Stadtgärtnerei. Und das ist eigentlich eine städtische Aufgabe. Meine Kolleginnen und Kollegen von den anderen Städten sind alle auf der kommunalen Ebene angesiedelt und nicht auf kantonaler Ebene. Ich glaube, ich bin der Einzige, der auf kantonaler Ebene organisiert ist. Aber das hat mit dieser Eigenheit von Basel-Stadt zu tun. Und ich muss immer daran erinnern, es gibt noch einen Gemeindegärtner von Riechen und es gibt jemanden, der verantwortlich ist für das öffentliche Grün in der Gemeinde Bettigen. Also von dem her relativiert sich das ein wenig in Bezug auf Zuständigkeit. Und trotzdem trage ich auch noch einen kantonalen Hut, nämlich wenn es um den Natur- und Landschaftsschutz geht oder wenn es um den Baumschutz geht oder auch wenn es ums Bestattungswesen geht, auch da tragen wir kantonale Verantwortungen. Jetzt zurück zu meiner Entwicklung. Ich habe eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Auch ein Stück weit genährt von der Sehnsucht, irgendwann mit dem Boden in Berührung zu kommen, aus dem Boden etwas zu erwirtschaften, mit Tieren zusammen zu arbeiten und so weiter. Und nach dieser landwirtschaftlichen Ausbildung habe ich dann in den Gartenbau gewechselt und bin dann auf dem Weg zum Kanton gekommen.
Haben Sie jetzt ein Lieblingsbaum eigentlich?
Ja, das ist noch schwierig. Nein, ich habe nicht einen Lieblingsbaum. Jeder Baum hat so ein bisschen Zeit. Also jetzt, um diese Jahreszeit, und wir stehen zufälligerweise gerade neben dieser Linde, wo blüht, ist das natürlich eine betörende Angelegenheit. Einerseits der Duft und andererseits, was man hier an Insekten sieht, an diesen Blüten arbeiten. Also ich würde sagen, jetzt ist es gerade Linde, morgen ist vielleicht ein anderer Baum und übermorgen wieder ein anderer. Dann kommen wir im Herbst, dann haben wir grossartige Herbstfärbungen bei gewissen Pflanzen. Dann haben wir wieder Baumstrukturen im Winter, die sehr augenfällig sind. Dann kommt schon bald der Frühling, dann haben wir dort wieder Bäume, die außerordentlich blühen. Also jede Jahreszeit bietet so ihre Besonderheiten.
Das ist ja irgendein Wunsch, oder? Mhm. Das müsste jetzt wirklich umgesetzt werden, ja, in den nächsten Jahren.
Das ist noch schwierig. Es hat vielleicht weniger mit dem Umsetzen von Projekten zu tun, als vielmehr mit der aktuellen Entwicklung. Ich stelle fest, dass sehr viele Menschen geprägt sind von dieser Sehnsucht und unbedingt etwas möchten machen, damit die Stadt grün wird. Und ich stelle natürlich auch fest, dass diesen Wunsch natürlich ein Stück weit auch Unwissen gegenübersteht. Wir diskutieren aktuell in Basel über die Fällung von Bäumen, wo wir entweichen aufgrund von einer Tramvierung. Und da wächst sofort ein grosses Unverständnis, warum kann man das eine nicht machen und das andere trotzdem lassen und so. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Und in diesen Konflikt, in diesen Widerspruch innen, darauf zu vertrauen, dass es nachher eine Lösung gibt, die gleichwertig, wenn nicht noch besser ist, weil man dann nachher neuen Platz kann schaffen für neue Vegetation, für grössere Bäume, das fehlt manchmal. Also Zuversicht und Vertrauen, dass die Lösung nachher eine bessere Lösung könnte sein, weder das, was wir heute daran festhalten, das ist manchmal etwas, was ich vermisse. Und ich würde mir schon wünschen, dass man auch aufgrund von den Erfahrungen, die man gemacht in den letzten Jahren, Jahrzehnten, kann zeigen, schaut, diese Lösung ist heute viel tragfähiger als das, was wir vor 20 Jahren hatten.
Ich frage mich, ob es vielleicht auch ein Misstrauen gegenüber von Behörden gibt. Das haben sie ja ein bisschen auch selbst verschuldet. Ich meine, man hat ja in den 60er Jahren und in den 70er Jahren und immer noch mehr gebaut und noch mehr gebaut und Rendite.
Ich glaube, wir leben in einer grundsätzlichen Zeit vom Misstrauen. Und zwar vom organisierten Misstrauen. Von dem organisierten Misstrauen leben ja ganze Konzerne. Oder wenn ich an die sozialen Medien denke, dann ist das ein Ort, wo das Misstrauen ja auch ein Teil vom System ist. Und mit dem müssen wir einfach leben als Behörden. Und ich vertraue darauf, dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, dass die so stark sind, dass morgen der Tatbeweis erbracht ist. Es gehört zum System Stadt, das sich ständig überholt und neu erfindet und neu definiert, dass man Abschied nimmt von Altem und Neues zulässt. Und es gehört auch zum menschlichen Reflex, dass man am Bewährten, am Gewohnten möchte festhalten und damit fast systematisch ausschließt, dass das, was kommt, gerade so gut, wenn nicht sogar besser könnte sein. In diesem Spannungsfeld habe ich gelernt, leben. Ja.
Das war wieder ein Erfolg von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Emanuel Trub recht herzlich für seine Zeit und dass ich gelernt habe, dass es nicht einen Zukunftsbaum gibt, sondern viele mögliche Bäume. Denn im Moment ist es besser, auf Vielfalt zu setzen. Alle, die wollen, können Natur und Stadt übrigens auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auch auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen und dazu gibt es die Links in meinen Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.